Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Schon seit fast 4 Jahren experimentiert der Bayerische Rundfunk immer wieder damit, Pen-and-Paper-Rollenspiele auf seinem Twitch-Kanal anzubieten. Das Turnier im Jahr 2021 und die Suche nach dem Keltenfürsten ein Jahr später spielten in historischen Settings und hatten den Auftrag, Geschichte spielerisch erlebbar zu machen. Letztes Jahr wurde das Format erstmals auf einen Pen-and-Paper-Tatort übertragen. Bekannte Streamer schlüpfen in die Rollen von ErmittlerInnen und versuchen gemeinsam mit einer Spielleitung einen Fall zu lösen. Bekannte Streamer und der Schauspieler Ferdinand Hofer, seit 2014 als Kalli Hammermann Teil der Münchner Tatortbesetzung. Das Konzept der Innovationsabteilung BR Next scheint sich bewährt zu haben. Vor 2 Wochen fand bereits der 3. Pen-and-Paper-Tatort statt. In Drehschuss untersucht das Team einen Mord auf dem Gelände eines Filmstudios, das nicht zufällig sehr an die Bavaria Filmstudios in München erinnert. Im Umfeld einer Serie namens Mia San Mia, genauso wenig zufällig stark angelehnt an die BR-Soap Dahorm ist Dahorm. Neben Ferdinand Hofer immer dabei, Mairi Stritter. Die Gründerin des Rollenspiel-YouTube-Kanals Orkenspalter TV ist eine der wenigen professionellen Spielleitungen Deutschlands und eins der bekanntesten Gesichter der deutschen Rollenspielszene. Ich bin selbst altgedienter Pen-and-Paper-Rollenspieler und ich habe mich gefragt, wen erreicht der BR mit Formaten, die 6 Stunden dauern und dabei irgendwie den Spagat zwischen öffentlich-rechtlicher Unterhaltung und Nerdkultur schaffen müssen? Und wie leitet man ein so interaktives Spiel, ohne dass es völlig aus dem Ruder läuft? Sowohl Mairi Stritter als auch Benedikt Angermeier von BR Next beantworten mir diese und weitere Fragen gleich im Interview. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Würfelt doch bitte mal auf Zuhören. Benedikt Angermeier und Mairi Stritter, willkommen bei Läuft.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Benedikt, ich fange mal mit dir an. Wie entstand die Idee, einen Tatort Pen and Paper Stream zu machen?
Wir waren auf der Suche nach noch einem weiteren plattformgerechten Format für eine Zielgruppe, sag ich mal, die den Tatort nicht mehr hundertprozentig kennt. Die kennt zwar noch die Marke, aber es gibt da so eine ganz kleine Mini-Anekdote vom jetzigen Tatort. Unsere Streamerin und Creatorin, die mit dabei war, die Baso, hat in ihrem eigenen Stream den Stream angekündigt und hat so gesagt, ja, vielleicht kennt ihr den Tatort noch. Das ist so eine Serie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die läuft irgendwie, aber ihr wisst es schon. Und für jemanden aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo der Tatort, sag ich mal, das Mutterschiff ist und klar ist, dass Sonntagabend um 20.15 Uhr der Tatort läuft, haben wir dann nochmal eine andere Zielgruppe, die halt nicht mehr weiß. Tatort, 20.15 Uhr, Lagerfeuer vom Fernsehen. Und da gibt es dann viele unterschiedliche Komponenten, wo man sagt, es passt hundertprozentig zusammen. Twitch ist ein Ort, wo wir Communities zusammenbringen, ein Ort, wo wir einen Lagerfeuermoment haben. Wir haben eine Marke wie den Tatort. Wir haben ein Format wie Pen and Paper, das funktioniert. Und dann ist es so wie so ein Gericht, was man zusammenstückelt und dann anschließend gut servieren kann. Und dann mit Mairi zusammen natürlich auch schon eine sehr gute Erfahrung hatten als Spielleiterin.
Dann machen wir ruhig den Schritt nochmal zurück, bevor ihr den ersten Pen-and-Paper-Stream gemacht habt. Wie kamt ihr darauf, dass man das überhaupt mal als Format anbieten kann?
Wir waren auch auf der Suche nach einem Format für die Plattform Twitch und vor allem für ein gaming-affines Publikum. Rollenspiele und Pen-and-Paper und Gaming ist gar nicht so weit auseinander. Und wir hatten natürlich uns überlegt, wie kriegen wir da ein Format oder eine Formatierung hin, die dort Anklang findet und auf Twitch in einem Live-Format gut funktioniert. Und da, nach der kleinen Recherche, sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass Pen and Paper eigentlich sehr gut funktioniert und dass es auch schon sozusagen Menschen gibt, die das auf Twitch professionell machen. Es gibt Menschen, die Pen and Paper zuschauen und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus, ob das auch im öffentlich-rechtlichen Kontext gut funktioniert, ob wir da quasi in die Nische reingehen können und auch was anbieten können, was angenommen wird. Ist auch immer die Frage, wird das angenommen? Sind wir der Fremdkörper oder können wir da auch mit einer neuen Formatierung reingehen? Und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert.
Mairi, weißt du, warum Rollenspiel-Livestreams gut funktionieren auf Twitch?
Ich weiß es nicht genau, warum. Es ist auch für mich immer noch, obwohl ich das seit Jahren mache, ein interessantes Phänomen. Aber ich habe viel drüber nachgedacht. Und es hat sehr viel mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu tun. Rollenspiel ist ja immer ein Teamsport. Und man kann sich sehr gut vorstellen, damit am Tisch zu sitzen. und da gemeinsam dabei zu sein. Es ist etwas, was auch sehr gut einfach nur zum Hören funktioniert. Und Twitch ist klassischerweise so ein Second-Screen-Phänomen bei vielen Leuten, das im Hintergrund läuft oder nebenher, während man irgendwie stumpfe Büroarbeit macht oder so etwas. Oder selber an irgendetwas bastelt, den Hausarbeit macht und dergleichen. Das ist zumindest eine Rückmeldung, die ich oft bekommen habe. Außer es sind wirklich spezielle Events. Und man kann sich darüber unterhalten, was passiert und vielleicht auch versuchen, irgendwie mit den Leuten zu reden, die das da machen. Die Interaktivität von Twitch bietet sich dann auch ziemlich gut dafür an. Weil der ganze Reiz von Pen & Paper sich ja daraus zieht, dass man immer überlegt, was mache ich jetzt, was passiert als nächstes, und es ist nicht festgelegt. Das heißt, man hat immer auch so den bisschen den Gedanken dabei, oh, wenn ich laut genug rufe, dann könnte ich darauf noch ein bisschen Einfluss nehmen. Und gewissermaßen geht das ja. Die Leute können miträtseln, können teilweise ein bisschen beeinflussen, was passiert.
Und wie war das dann, als der BR auf dich zukam, damals das erste Mal, war das sofort klar, dass das passt?
Für mich ja. Also ich bekam diese Anfrage und war direkt, okay, egal was passiert, ich möchte das machen. Und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass die ersten Pen & Paper, die wir zusammen gemacht haben, historischen Hintergrund hatten. Und ich dann die Gelegenheit hatte, tatsächlich so jobmäßig mich wieder in Themen reinzuarbeiten, in denen ich länger nicht mehr tiefer drin war. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das war für mich schon auch ein bisschen so, dann spätestens mit dem Tatort einen Ritterschlag. So, wir trauen dir zu, das als Pen & Paper zu machen. Ich habe mich sehr gefreut.
Mich interessiert, wie der Prozess abläuft. Also wenn wir uns das aktuelle Beispiel Drehschuss mal anschauen, wie entsteht so ein Szenario?
Das entsteht erstens durch ein erstes Ausprobiergespräch mit Benedikt, meistens dann noch mit der Lisa mit dabei, die auch im Team ist, Lisa Rack, und mir. Und wir reden darüber, welche Themen interessant wären. Und sie hatten dann diesmal, das kam diesmal, glaube ich, von Lisa Benedikt, dass man im Umkreis so von Fernseh- und Filmproduktionen in München was machen könnte. Und da waren schon ganz viele Ideen, was wie wo passiert sein könnte, dann drin. Dann habe ich das genommen, ich sortiere das ein bisschen, überlege, was wäre da das beste Motiv oder was wäre die interessanteste Art und Weise, da das reinzubringen. Also wer wäre die spannendste Person als Mörder, Mörderin? Und dann beginne ich das auszuarbeiten, dass ich recherchiere zu den Hintergründen, wie realistisch ist dies, wie realistisch ist das, und einen groben Ablauf schreibe, sämtliche falschen Fährten und echte Hinweise, ein bisschen die Charaktere umreiße, die vorkommen werden, und dann mache ich ein sogenanntes Mörderboard, zumindest nenne ich das so, was im Grunde einfach ein großes Online-Whiteboard ist, auf dem alle Figuren und ihre Beziehungen untereinander so als ein bisschen ein augenzwinkerndes Soziogramm abgebildet sind.
Habt ihr auch schon mal externe Leute dazu geholt, Benedikt, dafür?
Nein, also man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das bestechend Gute an diesen Pen & Papern ist, dass es eine großartige Geschichte mit sehr, sehr einfachen Bordmitteln eigentlich wird. Also wir haben so ein redaktionelles Vorgespräch, meine Kollegin, die Lisa Rack und ich, wo wir uns so mal 3-4 Gedanken machen zum nächsten Tatort und was könnte passen. Dann koppeln wir das schon auch noch einmal zurück mit der Tatortredaktion und sagen, habt ihr Bedenken? Und wir haben dabei eine sehr, sehr gute Situation im Moment, dass wir da im Prinzip frei sind, was wir machen. Also da ist noch nie irgendwas gekommen, wo wir gesagt haben, Moment mal, das könnt ihr nicht machen. Und dann gehen wir zu Mairi und dann entwickelt sich das eigentlich relativ flott, dieses Grundgerüst der Story, und die Story selbst entsteht dann, und das ist das Spannende, die Autoren, Autorinnen sind die Creator selbst. Also das ist ja beim Rollenspiel einfach so, die Geschichte, wir haben den Weg, wir haben die Leitplanken der Geschichte, aber die Geschichte selbst entsteht erst an diesem Abend. Und wo die Menschen abbiegen, die mit dabei sind, was sie tun, wann was runterfällt, das können wir gar nicht vorher steuern. Und das geht so, wo man sagt, okay, die Creator und die Creatorinnen, das sind die Menschen, die am Abend vor Ort sind. Und die sind auch die Autorinnen, die erzählen die Geschichte. Und das ist auch das Spannende an diesem ganzen Setting. Und wir haben auch den ein oder anderen Gedanken an Themen, wo wir sagen, das wollen wir transportieren. Also das hat schon irgendwie immer so einen Gedanken, welches thematische Gebiet wir da aufmachen. Und diesmal war es einfach diese, ja, schon auch wieder ein bisschen der Druck, der im Showbusiness hinterlegt ist und gleichzeitig mit einem falschen Schönheitswahn an manchen Stellen. Und was wir auch noch mit transportiert haben, war natürlich auch so diese ja, eine Expansion nach China, die irgendwie sehr wirr war. Also sprich, es kommen so viele Themenhäppchen mit dazu, die packen wir zusammen, Mairi macht es in ein Mörderboard, in ein großartiges, und anschließend entsteht die Geschichte am Abend, wenn sie erzählt wird.
Eine weitere wichtige Zutat sind dann ja die Charaktere, die diese Geschichte erleben werden. Wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sind die ja auch so ein bisschen vorgegeben für die Creatorin. Wie läuft das ab?
Also die sind, würde ich jetzt mal sagen, auch in so einem Zwiegespräch, und dann werden sie meistens von mir runtergescriptet und dann wird es nochmal zurückgesprochen, zu sagen, hier passen die für euch, haben wir die richtig für euch aufgesetzt, habt ihr noch eigene Wünsche? Und dann gibt es nochmal ein, zwei Änderungen, je nach Creator, Creatorin, und dann sind die eigentlich fest.
Und wie stellt ihr euch euer Ensemble so zusammen? Also wonach sucht ihr dabei? Wen braucht ihr, damit das gut funktioniert, damit das eine gute Mischung gibt am Ende?
Also für uns einmal beim Tatort ist natürlich gesetzt, damit wir das Tatort-Feeling und die Tatort-Marke gut transportieren können, ist einfach der Ferdinand Hofer, der den Kalli Hammermann spielt, das ist sozusagen gesetzt. Und dann schauen wir, dass wir unterschiedliche Menschen zusammenbringen, die Zielgruppe abholen, die wir erreichen wollen. Also das ist für uns schon der essentielle Punkt. Und dann müssen die irgendwie auch eine Affinität zu Pen and Paper haben. Wir wussten jetzt zum Beispiel bei Baso, dass sie das ein oder zweimal schon mal gemacht hatte und hatte großen Spaß dran. Und da haben wir schon das Signal bekommen, dass sie das gerne macht. Und die hat so vom Setup gut gepasst. Und bei der dritten Person, die ist jetzt in dauerhaftem Wechsel. Das ist ja schon irgendwie fast der Klassiker, dass die dritte Person wechselt. Da haben wir diesmal uns für Kani entschieden, weil er erstens bayerisch ist. Er wohnt zwar gerade nicht mehr in Bayern, aber er hat so eine bayerische Affinität und konnte damit quasi gut in den Münchner Tatort hineinkommen. Und er ist natürlich Gaming-affin und hat ein Gaming-Publikum. Er hat schon Pen & Paper gespielt und das war jetzt quasi so ein Test, zu sagen, okay, passt es noch mit rein, passt er in die Gruppe mit rein, und kann der die Menschen aktivieren, die wir haben wollen für dieses Format.
Wer noch nie Pen & Paper Rollenspiele gespielt hat, für den ist an dieser Stelle vielleicht eine kleine Erklärung hilfreich. Pen-and-Paper-Rollenspiele sind gemeinschaftliches, geleitetes Geschichtenerzählen. Eine Person, die Spielleitung, kennt das Setting. Sie beschreibt, was die SpielerInnen Charaktere sehen und schlüpft in die Rolle aller Personen, denen sie begegnen. Die anderen SpielerInnen verkörpern ihre Charaktere so gut sie können, beschreiben, was sie tun wollen und improvisieren sich so durch die Szenarien, die ihnen präsentiert werden. Wenn also ein Rollenspiel-ErmittlerInnen-Team an einem Tatort ankommt, klingt das so.
Davor stehen schon ein paar Wagen mit Blaulicht und jemand ist gerade dabei, das Tape auszurollen. Und mehrere Kollegen und Kolleginnen stehen da, verschlafen, aber entschlossen. Und neben ihnen eine Frau mit sehr kurzem, platinblonden Haar, einem Tablet in der Hand, auf dem sie rumdrückt. Und dann auch direkt winkt, als ihr euch näher kommen sieht. Und euch bedeutet, dass ihr bitte zu ihr kommen sollt. Und auch zeigt, ihr könnt einfach gerne hier auf dem Bürgersteig parken, offensichtlich.
Fahr auf den Bürgersteig mal.
Ja, Kalli, du sitzt da am Steuer. Ist es noch zu früh für dich, oder?
Warte mal, wo ist denn dieser automatische Einparkassistent?
Bist du kein Frühaufsteher? Naja, guck doch mal da.
Hier.
Ja.
Da jetzt.
Super. Also ich bin echt froh, dass ich mit dem Radl komme, wenn ich mir euch anhöre.
Ja, siehst du, da die junge Dame, da die winkt da uns auch schon ran. Da gehen wir doch mal hin.
Was winkt die denn so wild?
Die kommt auch direkt zu euch, neigt sich vor. Hallo, Sie sind die Kommissare, richtig?
Gelegentlich, je nach Spielsystem und persönlicher Präferenz, stoßen die Charaktere auf Situationen, in denen sie nur mit Beschreiben und Sprechen nicht weiterkommen. Zum Beispiel, wenn sie eine besondere Fähigkeit einsetzen wollen. Ob der Einsatz gelingt, entscheidet in diesem Fall ein Würfelwurf. Wobei man dazu sagen muss, dass die BR-Formate dieses Werkzeug bewusst sehr sparsam einsetzen. Aber so klingt es dann zum Beispiel, wenn Kalli Hammermann eine Pistole genauer untersuchen will.
Ich schnupper mal dran und versuche festzustellen, ob es nach Schießpulver riecht.
Dann würfel mal auf Konzentration. Das ist ein Erfolg. Also es riecht vor allen Dingen nach Waffenöl und ja, leicht verbrannt. Kannst aber das nicht mit Sicherheit sagen, was das sein soll.
Drehschuss. Der jüngste Pen-and-Paper-Tatort nutzt sehr liebevoll Klischees und Anspielungen rund um die Filmproduktion. Das Team findet die Leiche drapiert auf einem Fabelwesen, das stark an die legendäre Version des Drachen Fuchur aus der Unendlichen Geschichte im Bavaria Filmpark erinnert. Die Produktionsleiterin, die die ErmittlerInnen empfängt, ist eine eiskalte Geschäftsfrau, die nebenher die ganze Zeit versucht, ihre Soap nach China zu verkaufen. Es gibt Intrigen und Liebesgeschichten am Set, einen Praktikanten, der selbst gerne Filmemacher wäre, einen arroganten Kostümbildner und einen etwas naiven Büchsenmacher. Jede Menge Motive und Gelegenheiten für den Mord an der Hauptdarstellerin also. Und als Bonus einen Gastauftritt von Dahorm ist Dahorm-Star Anita Eichhorn. Der größte Unterschied von einem Tatort dieser Art zu seinem Fernsehcousin am Sonntagabend ist die schon erwähnte Improvisation, die damit automatisch für einen komplett anderen Tonfall sorgt. Wo ein klassischer Fernsehfilm auf inzwischen oft zu vorhersehbare Weise durch seine dramaturgischen Wegmarken schnurrt, müssen sich die ErmittlerInnen ihre Indizien und Erkenntnisse hier hart erarbeiten. Dabei können sie sich schon mal in Sackgassen verrennen, vermeintlich Offensichtliches übersehen oder einen unerwarteten Ton anschlagen. Jede Person, die schon einmal ein Rollenspiel geleitet hat, weiß, dass die Charaktere eigentlich nie so handeln wie erwartet. Ich habe Mayre Stritter gefragt, welche Tricks sie nutzt, um das Geschehen zu steuern.
Tatsächlich, diese Aussage, die Spielenden machen nie das, was man erwartet, finde ich, ist so ein Truism, der gar nicht stimmt. Mhm. Also viel häufiger machen die Leute schon das, was man erwartet, zumindest wenn man, ich sag mal, eine ausreichende Erfahrung dafür mitbringt, wie Leute sich entscheiden und warum. Das ist einfach eine Übungssache, denke ich. Man kann nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge Leute Dinge machen. Das ist auch absolut okay. Und man kann aber auch immer ein bisschen dezent steuern. Da gibt's ganz viele kleine Handgriffe, die man machen kann. Kommentare, die von NSCs, von den Nichtspielercharakteren mit reinkommen. Dass man im richtigen Moment eine neue Info geliefert bekommt oder so etwas. Da sind wir inzwischen auch ziemlich fit in dem Team, dass wir Signale hin und her geben. Von ich check mein Handy, ob da Infos angekommen sind, bis hin zu, dass eben im richtigen Moment nochmal ein NSC reinkommt und was sagt. Es ist nicht, dass sich die Leute also am Zügel durch die Story führe, die haben schon ihre vollständige Freiheit. Und das freut mich auch sehr. Nur wenn ich merke, dass sie ein bisschen unentschlossen sind, dann kann ich ihnen Signal geben, was vielleicht das Spannendste wäre, als Nächstes zu tun. Und ich liebe es, dieses Unsichere zu haben in der Situation, dass auch ich nicht weiß, was genau als Nächstes passieren wird, dass ich herausgefordert werde, dann darauf zu reagieren und darauf einzugehen. Und das ist das, was ich allen Leuten auch empfehlen würde, die etwas Ähnliches machen. Man muss einfach die Unsicherheit oder die Angst, die vielleicht im ersten Moment da ist, Dinge nicht gänzlich durchgeplant zu haben, überwinden und da reinspringen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es schief geht. Im öffentlichen Stream auf der ARD. Aber das bringt einen ja nicht um. Außerdem ist es noch nie schief gegangen.
Was ist denn anders daran generell, wenn man so vor Publikum spielt eigentlich? Das ist ja anders, als wenn man mit Freunden um einen Tisch sitzt.
Der Hauptunterschied ist die Konzentration. In dem Sinne erstens, dass man sich mehr darauf konzentriert, kontinuierlich im Spiel zu sein und nicht zwischendurch abschweift in irgendwie Alltagsdiskussionen, Smalltalk oder so etwas, was an einem normalen Spieltisch eher Usus ist. Und andererseits, dass meine Konzentration wiederum mehr aufgeteilt ist, weil ich nicht nur mit meinen Spielenden da sitze, sondern ich auch ein Auge auf den Chat habe und ob die Technik läuft und vor allen Dingen eben auch performe, wie ein bisschen wie auf einer Theaterbühne, um für Leute, die nur zuschauen, es interessant zu machen. Das heißt, durchaus schon mit ein bisschen ja, Augenzwinkern und die vierte Wand bespielen mit Mimik und dergleichen auf das eingehen, was die Charaktere machen.
Hast du da Tricks oder Erfahrungswerte, wie du so Entertainment, Plotfortschritt und Atmosphäre in Balance bringst?
Nur einfach, dass es reine Übung ist und dass der Schwerpunkt immer die Spielenden sein sollten. Meine Grundannahme ist, wenn die Spielenden keinen Spaß haben, merkt es das Publikum und dann hat auch das Publikum keinen Spaß. Weil die meisten Leute wollen Leuten zuschauen, die Spaß haben an dem, was sie tun und nicht einfach nur da sitzen und sich durchleiden. Und ansonsten, mein Trick ist, ich habe auch immer meine Kamera mit auf dem Bildschirm. Das heißt, ich sehe, was mein Gesicht macht. Ich sehe, wie ich selber performe und kann das dann feintunen, um vielleicht noch dadurch etwas unterhaltsamer zu sein oder was zu kommentieren mit einem Gesichtsausdruck, ohne dass ich was sagen muss.
Am Tatort finde ich ja besonders interessant, dass es ja eigentlich am Ende immer eine Täterin oder einen Täter geben sollte. Mhm. Wie flexibel handhabt ihr das? Habt ihr auch die Möglichkeit mit eingepreist, dass sie den Täter oder die Täterin eventuell schon viel früher finden oder dass sie ihn gar nicht finden?
Das ist tatsächlich die größte Herausforderung an den Tatortsachen. dass es genügend falsche Fährten gibt und redundante Parts in dem Plot, die man ein- und ausbauen kann, damit das vom Timing her hinkommt.
Benedikt, ihr habt das insgesamt bei ARD Gaming im Channel schon 7 Mal gemacht jetzt sogar. Also es scheint erfolgreich zu sein. Ihr erreicht eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt.
Also wir haben auf jeden Fall den Tatort für dieses Jahr nochmal für den zweiten Fall sicher geplant. Und wie es dann nächstes Jahr weitergeht, das weiß ich selber noch nicht. Es ist auf jeden Fall aber in Planung. Also es gibt positive Signale aus dem Haus, dass wir das Richtige machen. Ich denke, was jetzt natürlich bei sowas wie in neuem, wir sind ja nicht die Rocket Beans und wir sind nicht Orkenspalter TV, wir haben das quasi nicht im normalen Portfolio bei uns drinnen. Also dass Menschen das einfach bei uns erwarten, ist halt ungewöhnlich. So, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Durchhaltevermögen schon haben, also eine leichte Verbesserung der Zahlen muss jetzt schon sein, aber sie wachsen ja auch stetig für stetig. Man hat ja so das normale Phänomen, der erste ist der große Aufschlag, da berichten Bunte bis GameStar drüber und kriegt man auch die Promotion von Twitch, das ist ja auch auf Twitch sehr entscheidend, ob man auf der Startseite steht oder nicht. Also das vervielfacht einfach die Aufrufzahlen. Und jetzt, wo wir es quasi so oft schon gemacht haben, ist ja nichts mehr Neues und jetzt müssen wir quasi auf eigenen Beinen stehen und da schaut es sehr gut aus. Das Sentiment im Haus ist auch drinnen, dass wir sagen, das ist wertvoll, dass wir das machen. Wir sind das einzige fiktive Format des ARD-Kanals auf Twitch. Wir erreichen die Zielgruppe, die wir erreichen wollen und das wollen wir ausbauen.
Und was habt ihr über die einzelnen Iterationen hinweg jetzt schon gelernt?
Also ich glaube, die Aktivierung des Chats ist ganz, ganz wichtig und dass man da diese Spielform hat und dass man einfach in dieses Unterhaltende reinkommt und dass man da unterschiedliche Spielvarianten ausprobieren kann. Die Zusammenstellung ist schon auch einfach eine wichtige Sache und die Terminkoordination ist ein bisschen wie im echten Leben. Eine Pen-and-Paper-Runde zusammen zu koordinieren, ist gar nicht so einfach. Also die Terminplanung ist einfach, ich glaube, das nimmt uns die Orga, die nimmt uns am meisten Zeit am Anfang ein. Ist der Fall schon längst im Kopf geschrieben und wir suchen noch nach einem Termin. Genau, also das sind so kleine Stück für Stück für Learnings, die wir schon irgendwie so mitnehmen. Aber am Ende, quasi, wo wir uns jetzt schon noch fragen, ist zu sagen, wie kriegt man eine Regelmäßigkeit hin und eine Sichtbarkeit hin, die das Format irgendwie verdient hat. Das ist einfach auf Twitch schwierig. Da sind wir unter einem sehr, sehr großen Wettbewerb. Da ist die ARD ein mini kleiner Player, wenn man ehrlich ist. Und da müssen wir uns quasi mit einer gewissen Durchhaltevermögen dafür durchsetzen. Also dieses Aktivieren von Communities, ich glaube, das ist das, wo wir am meisten lernen gerade. Weil wir haben schon auf die anderen Kanäle, die sind sehr talkformatig, das liegt dem Öffentlich-Rechtlichen halt sehr, dass man setzt sich halt zusammen und talkt ein bisschen. Oder man macht ein Comedy-Event. Das funktioniert alles, aber diese Unterhaltungsform ist schon sehr speziell. Und da die Communities zusammenzubringen, das Lagerfeuer quasi zu entzünden, das ist müssen wir lernen. Also wir haben jetzt halt gemerkt, es kommen sehr, sehr viele wieder zur ARD, nur wegen dem Twitch-Tatort. Und das ist dann schon so ein Zeichen, wo wir sagen, ja, das macht ja Sinn. Und wir waren besser als beim letzten Mal ohne Promotion. Also die Zahlen sind auch gestiegen. Also von daher sind so positive Sentiments, die wir ausbauen wollen und wo wir dranbleiben.
Ja. Ich muss an der Stelle ganz kurz auch noch sagen, dass Twitch einfach eine schwierige Plattform ist. Sie hat eine sehr enge Zielgruppe tatsächlich und sie funktioniert eigentlich nur über Vitamin B. Also da braucht es sehr viel Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, ohne diese Seilschaften, die auf Twitch bestehen, Zuschauergruppen zu erreichen.
Benedikt Angermeier und Mayri Stritter, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Den Stream von Drehschuss haben wir euch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und übrigens, das ist nicht das erste Mal, dass wir über die Innovationsprojekte in der ARD berichten. Wenn ihr mehr über die Abläufe erfahren wollt, wie diese Projekte entwickelt und iteriert werden, hört doch mal in Folge 49 rein. Da spreche ich mit Daniel Stolz vom SWR X-Lab und Isabella David-Zagratzky aus der Social-Media-Redaktion der Tagesschau über das Twitch-Format Tagesschau Together. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn Maren Kreumann bei uns zu Gast ist. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.